Hallo und herzlich willkommen zum Börsenpodcast aus der Kaffeeküche von Hack und Wallwitz. Schön, dass ihr wieder alle reinhört. Ich bin Georg Wallwitz und sitze hier mit den Kollegen und bespreche wie immer am wichtigsten Ort der Firma das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast aus der Kaffeeküche. Ich sitze hier wie jedes Mal mit Ernst Konrad.
Hallo, herzlich willkommen.
Und Jakob Hodeck.
Hallo.
Und wir überlegen uns wie jedes Mal, was die letzten 14 Tage gebracht haben und wie der Ausblick sich gewandelt hat. Mein Name ist Georg Wallwitz. Wir haben zwei Themen uns überlegt heute, und zwar das eine ist der Einfluss der künstlichen Intelligenz und Digitalisierung auf die Märkte, Unternehmen, auf die Wirtschaft insgesamt, und das andere ist eine Nachfrage, was eigentlich aus der vergessenen Euro-Krise geworden ist. Fangen wir an mit der künstlichen Intelligenz. Wir sind gestolpert über den Umstand, dass IBM zum ersten Mal seit ewigen Zeiten, ich habe nachgeschaut, seit 2011 wieder ein Quartal hatte, in dem der Umsatz gewachsen ist, also gegenüber dem Vorjahresquartal. Das hat die Märkte gefreut und die IBM-Aktionäre auch. Aber es bleibt doch ein gewisser bitterer Nachgeschmack, dass eine Firma wie IBM in einem Umfeld, wo alles, was mit Technologie und Daten zu tun hat, irrsinnig gut läuft, solche Probleme hat. Woran liegt das? Was machen alle anderen richtig und die falsch? Oder hat da jemand eine Idee dazu?
Ja, das liegt daran, dass eben die Hardware heutzutage nicht mehr das Entscheidende ist im Technologiebereich. Das ist letztlich günstig, billig. Wichtig und entscheidend ist heutzutage eben die Information, die Daten, die man speichern kann, um eben in Zukunft Auswertungen zu machen und gezielt beispielsweise Werbung schalten zu können.
Also es geht letztlich darum, wem die Daten gehören, wer Herr über die Daten ist. Und wer eben nur Werkzeuge herstellt, um die Daten zu bearbeiten, klein zu kriegen, zu lagern, wie auch immer, der fährt letztendlich nur Huckepack und muss sich mit den Bröseln auf dem Tisch zufrieden geben. Das eigentlich Wertvolle sind die Daten. Und da sind natürlich die Technologieunternehmen, die einem da sofort einfallen, wie jetzt die Alphabets, die Facebooks, die Amazons dieser Welt, ganz klar im Vorteil.
Die großen Datenkraken. Deswegen hat der Economist ja neulich auch gesagt, dass die Angst vieler Europäer davor, dass die Daten bei diesen Unternehmen alle nicht sicher sind, dass diese Angst übertrieben ist, weil die Unternehmen werden wohl kaum mit dem Wertvollsten, was sie haben, leichtfertig umgehen. Also die schauen eben gerade, dass sie nicht ihre Daten teilen. In dieser neuen Welt sind die Daten heute das, was früher eben das Erdöl war. Es ist irgendwie das Schmiermittel der Wirtschaft geworden.
Das machen sie auch sehr clever. Also es ist ja ein Trugschluss zu glauben, dass beispielsweise die Suchmaschine von Google umsonst ist. Das ist sie natürlich aus monetärer Sicht für die Nutzer, aber man bezahlt natürlich mit der Preisgabe seines Surfverhaltens, seiner Daten, und das weiß Google und sammelt natürlich diese Informationen.
Und das Spannende scheint mir dabei zu sein, was vielleicht nicht viele auf dem Radarschirm haben, dass vielleicht gar nicht mal mehr so die Daten das Wichtige sind, die über die Personen gespeichert werden, also die personenbezogenen Daten, also dass ich irgendwie über 1,90 groß bin und immer weniger Haare habe und so. Das interessiert weniger an Google. Was sie viel mehr interessiert, ist eben das Verhalten, sind die Strukturen,
das Profil.
Ja, die Muster, nicht wahr?
Die Muster.
Verhaltensmuster.
Weil aus diesen Mustern kann ich dann auf das Verhalten vieler anderer User zurückschließen. Und diese Mustererkennung, die läuft eben immer besser, je mehr Daten ich habe. Insofern ist es für diese Firmen auch interessant, einfach neue Produkte auf den Markt zu werfen für lau, weil ich damit in der Datenwelt den Vorteil habe, wenn ich mehr Masse an Daten habe. Es kommt eben einfach auf die Masse der Daten an. Also zum Beispiel ist deswegen wohl auch der Kartendienst von Google weit überlegen und bleibt es auch demjenigen von Apple, weil einfach Google unendlich viel mehr Kartendaten hat, die usergeneriert sind, als Apple. Und deswegen kommen die da auch einfach nicht hin.
Ich denke, man sollte aber diesen Datenbegriff auch durchaus breiter fassen, und zwar über die klassischen Technologieunternehmen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, hinaus. Wer natürlich auch über enorm viele Daten verfügt, sind zum Beispiel Pharmaunternehmen, sind auch Marktforschungsinstitute, sind auch zum Teil Konsumgüterunternehmen, die eben das Kaufverhalten von uns allen auch tracken.
Ja, wobei also die Nestles und Procter & Gambles dieser Welt jetzt nicht so wirklich die Endkonsumentendaten ja haben. Ich meine, wenn das Müsli mal im Regal beim Rewe steht, dann weiß...
Ich meine auch eher die Hersteller von langfristigen Konsumgütern, also zum Beispiel von Autos.
Ja, die haben Daten.
Das stimmt. Haben Daten.
Und diese ganzen Maschinenbauer, die können natürlich richtig auch nochmal innerhalb ihrer Maschinen Daten sammeln.
Genau. Außerdem, also alle, die irgendwie Beziehungen zum Endkunden haben und nicht über anonyme Netzwerke ihre Waren vertreiben. Und das sind typischerweise höherwertige Konsumgüter beziehungsweise langlebige Konsumgüter, die ja auch entsprechend teuer sind, wie zum Beispiel Autos, wie Maschinen und so weiter.
Das stimmt, ja. Und im ersten Schritt ist natürlich das Sammeln dieser Informationen zentral. Als nächstes wird aber natürlich auch wichtig sein, wie man diesen Wust und diese Menge an Daten analysiert. Und da ist eben auch der Stichwort künstliche Intelligenz ist ja schon gefallen. Wichtig, welche Algorithmen wird es geben, um eben diese Informationen auch zu extrahieren, Stichwort Data Mining, und eben auch verbrauchbare Rückschlüsse daraus ziehen zu können.
Auch zum Beispiel etwas ganz, vielleicht etwas Abartiges oder Revolutionäres. Man spricht ja beispielsweise in Großbritannien gerade von dem stark defizitären Health Service, diesem NHS. Eine Möglichkeit natürlich, um da wieder mal in schwarze Zahlen zu kommen, wäre, den Datenwust, den man hat, zum Beispiel zugänglich zu machen für Unternehmen, die damit etwas anfangen können, gerade aus der Gesundheitsbranche.
Ja, also... Aber man muss eben wahrscheinlich doch auseinanderhalten, wer jetzt die Gewinner und die Verlierer im Ganzen sind. Die Konsumgüterhersteller, die traditionellerweise über Ladengeschäfte um die Ecke verkaufen, die haben eher nicht die Daten.
Richtig.
Andererseits kann man eben wohl auch nicht sagen, dass alle Hardwarehersteller hinten runterfallen, so wie IBM. Also etwa die Chip-Hersteller sehen eine irrsinnige Nachfrage, weil mittlerweile Chips einfach überall drin stecken und nicht mehr nur in Dell-Computern und wo eben früher Firmen wie Dell oder wer auch immer die Hardware-Computer hergestellt hat, irrsinnige Verhandlungsmacht hatte und auch für jede 5 Cent runter verhandelt hat noch. Das findet heute nicht mehr in dieser Weise statt. Chips werden in riesigen Datenfarmen verbaut und Facebook und Google und in jedem Kühlschrank. Und da kommt es eben dann auf die 10 Cent nicht mehr an. Also das ist ein Thema, was uns sicherlich noch eine Weile begleitet. Und
eine Gefahr, die ich da aber schon noch sehe, auch in Zukunft, ist natürlich der Datenschutz. Gerade hier in Europa sind wir da schon etwas sensibler als die Amerikaner, die ja tendenziell da etwas liberaler eingestellt sind. Und da wird es schon, glaube ich, auch nochmal kritisch werden können, wenn gerade auf europäischer Ebene da nochmal Interventionen stattfinden werden und gerade eben diese Kraken, Datenkraken wie Google, wie Amazon, da auch von dieser Seite her eben Schwierigkeiten bekommen können.
Ich würde dieses Argument vielleicht noch etwas umdrehen und sagen, das ist natürlich die große Gefahr für die technologische Entwicklung in Europa, dass eben übertriebener Datenschutz die Innovationen hemmt und wir mal wieder abgehängt werden gegenüber den USA oder auch gegenüber Asien, wo man zugegebenermaßen vielleicht dieses Thema etwas entspannter sieht. Aber Das ist ein Abwägen. Will ich mich technologisch abhängen lassen oder will ich mir auf die Schulter klopfen, weil meine Daten ausschließlich mir gehören?
Ja, und Tatsache ist, dass es in Europa kein Unternehmen gibt, was wirklich für künstliche Intelligenz und den Softwarebereich in dieser Richtung steht. Wir haben die SAP und dann ist es bald zu Ende in Europa. Das könnte einem zu denken geben.
Vielleicht kann aber etwas nachwachsen. Ja?
Vielleicht wächst was nach, aber man muss sagen, einfach auch die Chinesen investieren da irrsinnig. Da hat auch der Staat das entdeckt als ein Thema für sich.
Ja, für die Überwachung.
Für die Überwachung, genau. Die sammeln gerne Daten. Und
Orwell würde sich im Grabe umdrehen, was heute alles möglich ist.
Ja, es sind ganz erstaunliche Dinge möglich. Aber die Chinesen scheinen auch gerne ihre Daten herzugeben. Zu Anfang war das wohl freiwillig. Mittlerweile gehört es wohl zum guten Ton, dass man sämtliche Daten hergibt. Also das ist schon etwas, was ein wichtiges Zukunftsthema, wo von Europa aus welchen Gründen auch immer bislang nichts zu sehen ist und auch wahrscheinlich in näherer Zukunft nichts zu sehen sein wird. Insofern haben wir in unseren Portfolios dieses Thema halt auch eher über amerikanische und zunehmend auch über chinesische Titel abgedeckt. Ja, damit kommen wir, glaube ich, zum zweiten Thema. Was ist eigentlich aus der Euro-Krise geworden? Wir haben immer gesagt, die kommt nochmal wieder, weil letztlich die Zentralbank nur über das Problem hinüber gekleistert hat. Liegen wir da falsch oder profitiert jetzt einfach die Eurozone nur vom zyklischen Aufschwung oder ist tatsächlich was passiert? Ernst, was ist der Stand der Dinge?
Mir kommt die Euro-Krise manchmal so ein bisschen vor wie eine Malaria-Erkrankung. Man kann von dieser Malaria-Erkrankung nicht völlig genesen, aber man kann ganz gut damit leben. Obwohl die Gefahr besteht, dass jederzeit eben wieder ein neuer Ausbruch kommt, also irgendein Fieberschub zum Beispiel. Momentan sind wir in einer sehr ruhigen Phase. Heute kam beispielsweise die Nachricht, dass Griechenland wieder eine neue Anleihe begeben will. Mal sehen, wie hoch die Nachfrage sein wird. Aber prinzipiell ist es so, dass die Euro-Krise natürlich zugedeckt wird durch die gute wirtschaftliche Entwicklung. Und auch durch die stillschweigend größer gewordene Nachgiebigkeit Deutschlands. Also man ist jetzt nicht mehr so hart wie früher, sondern man ist da eher mal bereit, sich mit Monsieur Macron zusammenzutun oder auch mal etwas langmütiger gegenüber Italien oder gegenüber anderen zu sein. Und letztlich ist das auch die einzige Möglichkeit, wie man den ganzen Laden, salopp gesagt, zusammenhalten will und kann.
Aber reicht das, um all die Probleme, die uns 2011 um die Ohren geflogen sind, dauerhaft zu heilen? Weil damals, ich erinnere mich, hieß es, was wir brauchen, ist ein gemeinsames Budget, das man intern ausgleichen kann, wenn irgendwo die Konjunktur schlecht ist und man viele Arbeitslose hat und so weiter und so fort, dass man da auch auf fiskalischer Seite intervenieren kann.
Also wir haben im Grunde einen pseudofiskalischen Mechanismus, über den das funktioniert, nämlich über diese sogenannten Targetsalden. Da sind die Targetforderungen der Bundesrepublik Deutschland mittlerweile auf fast 900 Milliarden angewachsen und die teilen sich mehr oder weniger gleichmäßig auf Italien und Spanien auf. Also Da ist schon was passiert, nur eben durch die Hintertür.
Aber solange Herr Sinn beim IFO Präsident war, hieß es immer, dieses Geld kommt nie wieder zurück.
Ja, das ist natürlich ein Kredit und die Bundesrepublik Deutschland ist eben zunehmend in der Position eines Gläubigers, der sich eben überlegen muss, man hat große Kredite ausstehen, ist man bereit, weiter dem Schuldner entgegenzukommen oder stellt man den Kredit fällig? Wenn der Kredit fällig gestellt wird, dann besteht eben die Gefahr, dass nichts mehr zurückkommt. Also das ist so ein bisschen das Problem. Es gibt ja diesen schönen Spruch, der von irgendeinem britischen Banker, der mal gesagt hat, naja, wenn man einer Bank irgendwie 100.000 Pfund schuldet, dann hat man ein Problem. Wenn man einer Bank 1 Million schuldet, dann hat die Bank ein Problem. Und letztendlich ist es so.
Also dann haben wir jetzt das Problem, aber apropos Bankenunion war auch noch so ein Thema, dass die Banken am südlichen Rand der EU zu viel Schulden hatten, notleidende Kredite. Bankenunion galt da als das Heilmittel. Da haben aber die Deutschen dann gesagt, nein, diese Heilmittel wollen wir nicht, weil das müssen dann ja wir zahlen, weil unsere Banken sind so furchtbar gesund. Das ist ein Argument, was ich nie so wirklich gekauft habe. Also ob unsere Banken nun wirklich gesünder sind als der Durchschnitt der europäischen Banken.
Nein, definitiv nicht.
Bin ich mir nicht sicher. Aber sind wir da weitergekommen bei der Bankenunion?
Also es tut sich ein bisschen was bei der gemeinsamen Einlagensicherung. Es ist so, dass Deutschland ja bislang sehr ablehnend gegenüber der gemeinsamen Einlagensicherung war. Man hat eben immer gefordert, dass zuerst die Bilanzen der südeuropäischen Banken bereinigt werden und dann macht man diese Sicherung. Jetzt ist es so, wenn man den Aussagen von Herrn Altmaier trauen darf, dass man da sich etwas geschmeidiger zeigt und es vermutlich schneller zu einer gemeinsamen Einlagensicherung kommen wird, als man das ursprünglich dachte. Es ist auch so, dass die Banken ja ungefähr 0,8% ihrer Einlagen als Sicherheit hinterlegen müssen, in einen Fonds einzahlen müssen, wobei die französischen Banken wohl schon durchgeboxt haben, dass sie irgendeinen Rabatt bekommen. Jetzt wird es dann hoffentlich nicht darauf hinauslaufen, dass die Deutschen 0,8 bezahlen und die anderen nichts oder eben irgendwo dazwischen.
Wobei die französischen Banken schon auch gut dastehen.
Also die stehen schon besser da. Das Problem sind tatsächlich die südeuropäischen Banken, also sprich die kleineren Banken aus Italien und teilweise auch aus Spanien, die haben einfach zu wenig Eigenkapital. Wir haben ja vor einigen Wochen schon mal gesprochen, wenn die EZB den Banken wirklich helfen wollte, dann müsste sie denen Eigenkapital zur Verfügung stellen und nicht billiges Funding. Billiges Funding brauchen sie nicht, das läuft jetzt halbwegs, sondern es geht um Eigenkapital. Und da muss sich eben etwas tun. Aber die gemeinsame Einlagensicherung wird meines Erachtens relativ flott kommen, wenn nicht in 2018, dann in 2019.
Also ich glaube auch, dass die Euro-Krise noch nicht vorüber ist. Die Lage hat sich, glaube ich, auch von politischer Seite her beruhigt im letzten Jahr mit der Wahl eben Macrons und auch in den Niederlanden, dass diese Welle des Populismus so ein bisschen abgeebbt ist. Und jetzt gilt es eben, weitreichende Reformen einzuleiten, die das Ganze auf stabilere Beine stellen. Da hat jetzt natürlich die kommende Bundesregierung, soweit sie denn so vonstatten gehen wird, ja auch auf Druck von Paris geantwortet. Und Macron hat ja in seiner Rede an der Sorbonne den Fahrplan, seine Vision für Europa für die nächsten Jahre dargelegt. Da hat er ja solche Themen wie eben auch ein Eurobudget und einen europäischen Finanzminister beispielsweise thematisiert und auch gefordert. Er hat das Ganze auch in einen breiteren Kontext gepackt, hat beispielsweise auch im Hinblick auf die Flüchtlingskrise reagiert und hat eine zentrale Asylbehörde gefördert, auch eine Kooperation auf militärischer Ebene, also wirklich eine weitaus tiefer gehende Integration des europäischen Projekts gefordert. Und die Bundeskanzlerin hat jetzt natürlich auch mit Martin Schulz, der aus diesem europäischen Konzept kommt und da sicherlich auch seine Stärken hat, hier geantwortet und durchaus überraschend auch Zugeständnisse gemacht, die weitergehen als bisher angenommen.
Ja, wenn ich mich im Militär und im Asylbereich und so weiter zusammentue letztlich, dann ist natürlich auch der Schritt zu einem gemeinsamen Budget nicht mehr weit. Aber Frage ist halt, was halten die Osteuropäer davon? Weil wir schauen natürlich schon immer nur nach Westen, aber die im Osten, die haben, glaube ich, bei dem Gedanken an die Aufgabe von Souveränität zugunsten einer großen Zentrale, haben die sehr schnell ihre Sowjeterfahrung
im Hinterkopf. Das muss man einfach berücksichtigen.
Also selbst wenn man die Deutschen dafür begeistern könnte, die das aus finanziellen Gründen im Zweifelsfalle nur sehr zögerlich schlucken würden, glaube ich tatsächlich nicht, dass das im Osten vermittelbar ist. Also ich kenne mich da zu wenig aus, aber jedenfalls wenn man kursorisch nur die Zeitungen liest, macht es nicht den Eindruck, als hätten die an weiterer Souveränitätsverlust größeres Interesse. Aber diesen Souveränitätsverlust bräuchte, ist natürlich, wenn man die Eurozone auf ein brauchbares Fundament stellt. Und dann macht man eben entweder die Eurozone enger und koppelt die ab vom Rest der EU. Ich meine, die wenigsten Europäer sind ja drin in der Eurozone. Oder es verläuft im Sande. Das wäre mein Tipp.
Also es stimmt, bin ich absolut auch der Meinung. Ich glaube auch aber, dass ein wesentlicher Faktor jetzt die Abwendung von Trump und den USA ist, dass eben jetzt deutlich wird, Europa muss auch mehr Initiative zeigen, weil sie sich eben nicht so sehr auf die USA verlassen kann. Und da ist es oftmals so, dass gerade die osteuropäischen Länder dann trotz ihres Traumas eher in Richtung Kreml tendieren oftmals, zumindest die politischen Eliten. Und wir auf der anderen Seite eben versuchen, über das europäische Projekt hier Profil zu gewinnen. Also es bleibt auf jeden Fall spannend.
So, damit ist für den Moment alles gesagt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Das war der Börsenpodcast von Alp und Wallwitz. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, ciao, ciao.